So, Runde 3.
Runde.
Runde 3, Revolution.
Ja. Wir sind noch bei den von uns in 5 Phasen geteilten Entwicklungsschritten vom Welpen zum erwachsenen Hund. Das ist eine von uns gemachte Einteilung. Wir haben diese 5 Phasen mal so tituliert. Man könnte bestimmt auch 10 draus machen oder 3. Also das fanden wir so ganz schlüssig. Man kann das aber bestimmt noch detaillierter aufteilen. Aber Phase 3, da würden wir jetzt sagen, das ist so nach Zahnwechsel, so zwischen 6 und 8 oder 9 Monaten irgendwie in dieser Zeit. Also der Junghund ist nun ein klar zu erkennender Junghund, der hat sein Höhenwachstum gewaltig nach oben alles so weit korrigiert, dass der jetzt noch nicht ganz ausgewachsen ist, aber dieses nach oben Schießen geht vorbei. Das wird jetzt plötzlich sehr langsam wieder weiter gewachsen. Und jeder sieht von weit schon, ach, der ist noch jung, aber trotzdem wird er nicht mehr als Welpe wahrgenommen, jetzt auch von anderen Leuten nicht mehr als Welpe wahrgenommen, weil er eben eine gewisse Höhe einfach erreicht hat.
Ja, erste Läufigkeit findet in dieser Phase statt, in den allermeisten Fällen. Beziehungsweise, wenn nicht, dann hat die Phase früher angefangen. Dann war es ein schneller, kleiner Hund vielleicht.
Ja, manchmal kommt die Läufigkeit auch später, ne? Es gibt so ein paar ganz spät zündende Hündinnen, da kann das auch mal mit 1,5 erst kommen.
Aber würdest du dann nicht auch sagen, dass, also mit 1,5 wäre jetzt sehr spät, aber ansonsten würde ich auch sagen, dass diese Phase dann halt auch länger dauert. Also dann ist die Entwicklung halt etwas langsamer oder später.
Ja, oder ist es einfach nur die sexuelle Entwicklung später? Also ich habe auch schon Hündinnen erlebt, die wirklich erst mit 1,5 oder 1,5 Jahren läufig wurden. Die hatten aber trotzdem bei den anderen Phasen, es hat sich ein bisschen verzogen, also es war ein bisschen später, aber nicht der Läufigkeit angepasst. Also die ist dann vielleicht so ein bisschen separat zu sehen. Also ich würde mich zumindest nicht ausschließlich an der Läufigkeit orientieren, um die Phasen festzulegen, weil es so manche Hündinnen gibt, wo das ganz früh, es gibt ja auch manche, die fangen ganz früh an und dann haben sie so eine halbe Läufigkeit und dann setzen sie aber noch mal eine ganze Zeit aus und setzen später noch mal an. Oder
Ja, aber also in den allermeisten Fällen findet die Erstläufigkeit in dieser Phase statt und die Rüden fangen an, das Bein zu heben.
Ja, genau. Die Hündinnen können auch das Bein heben, wenn sie es denn anatomisch können. Das ist ja oft so ein, ist ein bisschen schwieriger als beim Rüden, weil man im Sitzen das Bein hochziehen muss und dann gibt es so ein paar körperliche Nachteile aufgrund der Rassemerkmale, die manche Hunde davon abhalten oder Hündinnen. Eigentlich sollten die auch anfangen. Und es ist auch normal, dass viele, viele Rüden, finde ich, schon weit vorher antesten, schon mal das Bein zu heben. Also ganz viele fangen so mit 12, 13 Wochen ganz kurz plötzlich an und heben irgendwie 1-2 Mal das Bein oder scharren nach dem Markieren und hören dann aber wieder auf.
Manchmal fallen sie auch um und hören da. Also
ja.
Bei großen Hunden habe ich das auch oft erlebt, dass sie das einmal machen, dann fallen sie um und sagen, nee, das ist irgendwie ungünstig und lassen das nochmal für ein paar Wochen.
Ja.
Dann geht es anatomisch irgendwann besser.
Aber mindestens, also spätestens in der Phase sollten die Rüden dann mal anfangen, eigentlich das Bein zu heben. Und dementsprechend natürlich auch, und ich finde, das merkt man den Hunden auch in der Phase an, Rüden finde ich noch mehr als Hündinnen, dass so diese Sexualhormone, die schießen da ja richtig ein. Daher kommen ja diese Verhaltensweisen wie zum Beispiel dieses verstärkte Imponieren und Markieren, die riechen dann auch teilweise richtig krass, ne? Also die fangen dann so ein bisschen an zu müffeln manchmal, beide Geschlechter, dass man so ein bisschen diesen Hormonüberschuss, wenn man eine empfindliche Nase hat, riecht. Und dass auch die gesamte Drüsenproduktion sehr stark aktiviert wird, dass ja allgemein, ne, diese ganzen Sexualhormone werden ja auch in Drüsen gebildet. Aber man, finde ich, sieht das zum Beispiel häufig daran, dass die Hunde in dem Alter ganz schnell dreckige Ohren haben, also dass so Ohrenschmalz so überproduziert wird oder auch, dass die Analdrüsen sehr aktiv sind, die Analbeutel ständig voll oder die Hunde sich die irgendwo blöd entleeren in dem Moment, wo man es nicht so gerne hätte. Also auch da finde ich, kann man es an der Körperlichkeit ganz gut erkennen. Die Phase ist eben sehr ausgeprägt durch sehr viel Drüsenüberaktivität. Und die ein oder andere Badewanne mehr oder vielleicht mal sich zeigen lassen, wie man so einen Analbeutel selber entleert, kann da eine hilfreiche, eine hilfreiche Lehrstunde sein, um mit dem jungen Hund in dieser Phase klarzukommen.
Ja. Was machen die noch so? Sind eher auf Abwegen unterwegs. Also sehr nach außen orientiert. Jagdverhalten wird oft Thema. Andere Hunde ewig weit zu anderen Hunden weglaufen plötzlich. Sind so Sachen.
Ja, ich finde, die Phase ist ganz oft, wenn man sich die Menschen anguckt, ist die häufig dadurch gekennzeichnet, die Menschen haben das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden und nicht mehr geliebt zu werden. Also, was ja beides erstmal grundsätzlich so nicht stimmt, aber durch das Verhalten der Hunde zu erklären ist, dieses Hunde interessieren mich mehr als Menschen nimmt da ja total krass zu. Und die laufen ja auch gern zu anderen Menschen hin, aber was sie da interessiert, ist ja eigentlich eher die, ich sag mal, Provokation. Also die rennen ja dann eher zu fremden Menschen hin, nicht weil sie alle Fremden so toll finden, was ja so manchmal fehlinterpretiert wird, sondern um die zum Beispiel anzuspringen. Und da ist ja ganz viel so ein Ding von, ich gehe in deinen Bereich rein, ungefragt, auf eine Art und Weise und guck mal, was passiert. Also eher so ein Abtesten von, was kann ich mir leisten bei Menschen. Es ist ja schon ganz auffällig, und ich finde das auch wichtig, den Leuten da zu sagen, dass der Hund selten zu einem fremden Hund hinrennt und den anspringt.
Ja.
Menschen aber schon, und das ist halt auch unter Hunden sehr übergriffig und sehr unhöflich. Fremde, also ich meine, er redet jetzt nicht von, ich freue mich so, dass du nach Hause kommst und wir haben eine enge Beziehung, sondern zu fremden Menschen hinrennen und die anspringen, ist halt, hat immer eine gewisse Provokation in sich, und ist erstmal ein Abtesten von, was kann man mit Menschen alles machen und gelten die Regeln, die bei meinem Mensch gelten, auch für andere Menschen. Und ich finde, da wird es halt total häufig sichtbar. So dieses, wie sehr kann ich anderen in den Raum gehen und wie sehr darf ich andere anfassen, einfach ohne deren Erlaubnis zu haben. Und das ist der Kontakt, der mit Menschen aufgenommen wird. Und das wird oft fehlinterpretiert als, ha, der liebt andere Menschen so sehr und mich lässt er immer links liegen. Da würde ich eher sagen, naja, dich lässt er links liegen und probiert bei anderen aus, was man sich mit Menschen noch so alles erlauben kann. Und das Interesse an Hunden ist größer, deswegen rennen sie dann halt wirklich zu anderen Hunden hin, weil auch da ja, das Sozialverhalten wird ja noch mal wichtiger als vorher. Und alles, was mit Sozialverhalten zu tun wird, rückt da massiv in den Vordergrund.
Ja. Und das ist natürlich, sind natürlich alles Dinge, die zu großer Frustration und Verzweiflung bei Menschen führen. Ich finde, dass auch so eine körperliche Ebene, zumindest bei, also eigentlich bei allen Hunden, aber bei allem, was natürlich so ab Kniehöhe ist, wird es dann halt brisant, dass da auch so eine Körperlichkeit dann reinkommt, dass Leute wirklich verzweifelt sind, weil sie einfach keine körperlich keine Gewalt mehr haben über die Hunde, also die Hunde nicht mehr unter Kontrolle, also nicht mehr körperlich unter Kontrolle. Was dann natürlich wieder andersrum bei den Hunden, also es ist so ein bisschen so ein Kreislauf von wer zieht wen wohin durch die Gegend, dann kommt da viel Wut und Frust. So, das sind so, finde ich, häufig aufkommende Bilder.
Ja, voll. Und auch das Einsetzen des Körpers als Mittel, sich durchzusetzen, ne? Also mit dem Anspringen, das ist ja auch ein Einsatz des Körpers, um eine soziale Frage zu stellen, aber auch genau, was du sagst, dieses, okay, was ist denn, wenn ich dann einfach ziehe?
Ja,
Oder
weil ja auch gleichzeitig, also dadurch, dass ja so viel Quatsch gemacht wird, was vielleicht so ein bisschen plötzlich kommt, also zu anderen Hunden hinrennen, jagen gehen, ist natürlich dann auch eine plötzliche Einschränkung häufig. weil Menschen dann sagen, gut, dann bleibt die Leine dran, was vorher nicht nötig war, vielleicht dann auch vorher zu wenig geübt wurde. Dann kommt bei den Hunden natürlich ein großer Frust auf und genau, dann ist halt die Frage, was dann, dann gehe ich da trotzdem hin. Musst du halt hinterher laufen. So.
Ja, und dadurch verlagern sich ja auch viele Diskussionspunkte, also dieses weit vorlaufen, weglaufen, ins Gebüsch stöbern und sowas, wenn ich das unterbinde, über einen an die Leine nehmen, was ja erstmal grundsätzlich eine super Idee ist, spätestens dann. Aber natürlich biete ich damit eine Angriffsfläche, diese Fragen nach Nähe und Distanz und wer darf wohin und wer darf vorgeben, wer wo lang geht und wen anfasst. Die ziehe ich in den Nahbereich und dementsprechend werden die dann natürlich mit mir auf den Tisch gebracht. Das finde ich auch. Also das Bild, was bei mir im Kopf sofort entsteht, ist dieses plötzliche vor die Füße gelaufe. Das ist ja nicht so, dass Hunde nicht wüssten, wo man, wenn man geradeaus läuft, die Füße als nächstes aufkommen. Aber dieses ständig vor die Füße laufen, dieses ich möchte pinkeln, aber diesen halben Meter weiter im Gebüsch.
Genau. Plötzliches Rüberziehen,
Und
ja.
das fällt denen dann auch in 2 Sekunden plötzlich ein, dass sie jetzt sofort dahin machen müssen, aber es muss trotzdem da hinten sein. Die Zeit ist dann doch da. Und das sind auch Momente, wo ich auch diese Verzweiflung häufig sehe und häufig ein Aufgeben, weil natürlich auch da wieder die Frage, wie werden die Menschen begleitet, wenn dann in der Hundeschule nicht gezeigt wird, was kannst du tun und warum ist es wichtig und warum ist es nicht einfach nur, dass dein Hund nicht weiß, wie man richtig an der Leine geht und du musst jetzt mit dem nicht wieder über Dressur bei Fuß üben oder so. Da muss ja auch jemand da sein, der anleitet und sagen kann, ja, du hast recht, das ist eine Provokation, du musst dich dadurch zwar nicht beleidigt fühlen, es geht ja nicht, hat ja nichts mit mangelnder Liebe zu tun, sondern das muss ja passieren. Es ist ja ein wichtiger Abnabelungsprozess, aber das zu verbinden, ne? Weil die Menschen manchmal sind sie frustriert und genervt und denken, der Hund liebt mich nicht, der nimmt mich nicht ernst. Blöd. Und andererseits wird ihnen aber auch nichts an der Hand gegeben, sich durchzusetzen. Und dann wird gerne die Leine einfach abgemacht oder man geht halt einfach zu anderen Zeiten oder woanders hinspazieren, wo man kein Problem hat.
Man geht nur noch auf die eingezäunte Auslauffläche und lässt sie da dann.
Genau. Und man versucht sehr viel abzulenken und umzulenken, was immer schwieriger wird, denn die Belohnungen funktionieren da wirklich sehr, sehr schlecht. Das heißt, da wird dann muss schon mindestens mal die Fleischwurst rausgeholt werden oder der Käse oder so, weil der trockene Keks oder das liebe Wort einfach nicht mehr ausreichend sind. Und da müsste oder da braucht es halt in der Hundeschule wirklich jemand, der das irgendwie so auseinanderklamüsert mit einem. Ne? So dieses, du musst dich nicht beleidigt fühlen, du musst jetzt auch nicht ätzend werden, aber du musst dir das auch nicht gefallen lassen und du hast recht, das ist eine Provokation und die braucht eine gewisse Antwort, damit der Hund auch irgendwie nicht immer weiter provozieren muss, weil es lässt ihn ja total im Regen stehen, wenn er darauf nie mal Antworten kriegt. Und es macht er ja auch mit anderen Hunden. Das heißt, spätestens da kommt dieses extrem Aufreiten bei anderen Hunden, die sich nicht zur Wehr setzen, in Konflikte kommen und ganz oft auch der Moment, wo der Hund das erste Mal von anderen Hunden verprügelt wird und man sich denkt, der hat doch gar nichts gemacht. Gerade kleine Rüden, die dann in dieser Phase so durch den Wald stratzen und einfach sich für unglaublich cool halten. Und da dann so rumgockeln, das passiert da ganz oft, dass erwachsene Hunde, die irgendwie was auf sich halten und irgendwie denken, sie müssten da jetzt mal eingreifen, und die sehen diesen Schrei nach, also ne, diese Frage nach Antworten, wo stehe ich im Leben und was kann ich mir leisten, auf 10 Meter Entfernung, kommen dann angeknattert und walzen den Hund einmal über den Haufen. Da sind
Ja.
viele Menschen sehr schockiert und denken, mein armer kleiner Hund, der hat doch gar nichts gemacht oder er wollte doch nur spielen, der ist ja hingerannt und wollte nur spielen und sehen diesen provokativen Anteil nicht mehr, weil es eben nicht mehr ein welpenhaftes, ich renne dahin, ui, ein Hund, ich weiß noch gar nicht, dass andere Hunde auch mal keinen Bock haben könnten und bin so naiv, sondern da hat das natürlich eine ganz andere Qualität, wenn so ein Junghund angaloppiert kommt und dann steht da ein intakter Rüde. Auch da ist es ja gut für die Leute mitgenommen zu werden und nicht zu denken, oh, mein armer Hund wollte spielen, jetzt hat er ein Trauma, weil ein böser anderer Hund ihn dann auf den Boden gedrückt hat, sondern auch zu schauen, hey, mein kleiner Rüde wird jetzt erwachsen und andere fühlen sich anscheinend berufen, ihn einzuschränken. Wo kann ich vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass er diese Einschränkungen nicht bei anderen suchen muss, sondern bei mir kriegen kann, um dann nicht irgendwie mit dieser Frage immer zu fremden Hunden gehen mit zu müssen.
Ja, es ist halt die Phase, wo die Menschen einfach dann wirklich manchmal noch so ein bisschen hinterherhängen in ihrem, die hängen dann vielleicht noch in der vorletzten Phase, wo alles super geklappt hat, merken aber natürlich, dass es nicht klappt, haben aber die Zusammenhänge nicht erklärt bekommen und sind dementsprechend frustriert. Und die Hunde suchen halt nach Orientierung und finden keine. Und es ist eigentlich relativ leicht, das wieder zusammenzubringen. Indem man halt den Anspruch zwar runterschraubt, im Sinne von, man nimmt sich halt kleine Sachen vor, die man aber sehr pingelig erklärt. Und dann bringt man die Leute ja auch wieder in Situation oder in so eine Stimmung zu sagen, wenn wir uns jetzt ein, zwei Sachen nehmen, auf die du total achtest und die ganz, ganz pingelig durchgesetzt werden, dann kommen sie ja trotzdem wieder in eine Stimmung, wo sie den Hund ja auch wieder gut finden können. Weil die fangen ja dann irgendwann aus Frust auch an, dass sie alles doof finden, gar nichts mehr finden, was irgendwie gut ist. Und die Hunde finden halt diese Orientierung nicht, die sie verzweifelt suchen. Wenn man das wieder zusammenführt, ist das oft ja auch gar nicht so. Also ich finde, also die können schon relativ viel leisten tatsächlich in dieser Phase. Es sagt ihnen halt nur keiner. Und wenn man dann da irgendwie so ein bisschen Ruhe reinbringt, indem man sagt, so und so läuft das jetzt, also so, dass die Menschen sich auch wieder wohler fühlen können und wissen so, wann mache ich was, ne? Wann sichere ich was mit der Leine ab, wann verlange ich was? Vielleicht suche ich mir noch Entlastung durch Dogwalking oder Hundetagesstätte für eine Zeit. Dann sind die Möglichkeiten eigentlich relativ groß bei den Hunden.
Ja, total. Insbesondere, wenn vorher gut vorgearbeitet
Ja,
wurde.
da wieder nämlich hinzukommen dann.
Ja, genau. Und sowas wie Frustrationstoleranz zum Beispiel, wenn das vorher insbesondere sehr gut gemacht wurde und sehr viel angeleitet wurde, dann ist das, würde ich mal sagen, da jetzt so die Phase, wo die Impulskontrolle sehr viel eingefordert werden muss. Ne? Die Frustrationstoleranz sollte da eigentlich schon so gut ausgebaut sein, dass der Hund auf was zurückgreifen kann, wenn man es erwartet. Aber na klar, keiner macht was für umsonst, wenn es auch anders geht. Ne? Und wenn die Leute da nichts erwarten, würde ich auch sagen. Und die Zeit ist halt einfach viel geprägt von, das darfst du nicht und hier musst du es auch tun. Und da irgendwie Ruhe zu bewahren, beständig zu sein. Leider ist es ja auch oft die Phase, wo spätestens da wirklich gar nicht mehr in die Hundeschule gegangen wird, weil es jetzt ne, irgendwie so jeden Bereich vielleicht verlässt, selbst wenn man in der Welpengruppe war und in so einer frühen Junghundgruppe, dann ist die da vielleicht auch gerade vorbei. Dann manchmal auch TrainerInnen gar nicht so richtig wissen oder gar keine Ausbildung im Bereich haben von, wie verbietet man Hunden denn etwas adäquat und angemessen? Und auch, was kann ich denn alles erwarten? Also da jetzt wieder mit Dressurlernen anzufangen, was dann ja manchmal aus Verzweiflung passiert, ne? Dann gehen die Leute zurück in die Hundeschule. Es gibt noch nicht so konkrete Themen, dass man sagen kann, ich mache Einzelstunden, weil das und das und das exakt das Thema ist, sondern es ist so ein, grundsätzlich läuft es nicht so recht, aber man kann das nicht so auf eine konkrete Thematik beziehen. Und dann landen die oft in der Hundeschule und sind dann in irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Erziehungs- oder Beschäftigungs-, eher so Beschäftigungskursen.
Oh, ich habe mich auch gerade gedacht, so, dann geht's los mit Beschäftigungsgruppen, weil dann wird es bestimmt besser,
Ja.
wenn er müder ist.
Ja, genau. Oder so Sitz, Platz, Fuß, wo einfach nur dieses Dressurlernen immer wieder und wieder nochmal, nochmal, nochmal gemacht wird. Und wo, das kann ich ja nun wirklich auch keinem Hund in dem Alter vorwerfen, wo die dann so richtig abgenervt werden über dieses immer wieder einfach Wiederholen von Dressurbegriffen, die die natürlich schon lange kennen, aber einfach keinen Bock haben, das zu machen, weil das ja der Witz ja nicht ist, dass sie nicht wüssten, was es bedeutet, wenn der Mensch ruft oder was sagt.
Ja.
Und das ist oft so eine Verzweiflungsreaktion, dann ganz viel an den an den Dressur und Kommandos zu üben, ganz viel Kommando lernen, weiter zu üben, was explizit schlecht läuft in der Phase. Das heißt, das ist auch noch zusätzlich frustrierend und was die Hunde total nervt, weil das gar nicht in ihre Lebensrealität passt. Also dieses Vokabeln lernen mit 15 ist halt einfach das Langweiligste und Doofste, was man machen kann, wenn man gerade ja einfach so wichtige Fragen des Lebens hat. Wo stehe ich? Wer bin ich? Wie sind andere Leute? Und wie kann ich mich in diese Gesellschaft stellen? Ist halt einfach eine viel wichtigere Frage als wie konjugiert man ein Verb? Und das wäre ja eher so dieses Dressurlernen und Kommandolernen. Und ich glaube, das kann dann eher noch zu größerer Frustration führen, dass die Leute dann denken, ich trainiere und trainiere, aber sie machen halt immer nur Kommandolernen und Dressur und haben das Gefühl, berechtigterweise, es geht immer schlechter und der Hund wendet sich immer weiter ab, weil der Kontakt mit dem Mensch ist langweilig. Also es ist so dieses, ich mache, ne, mit dem macht man halt dumme Nachhilfe mit Vokabeln lernen. Und mit den Freunden macht man halt die coolen Sachen und das zieht natürlich den Hund noch viel mehr in Richtung außen, in Hundekontakte oder andere Sachen machen ohne den Menschen.
Zumindest draußen, ne? Drinnen sind sie dann ja doch oft noch erstaunlich anhänglich, wobei das dann auch oft in so eine Kontrollrichtung geht. Dann dürfen darf der Mensch nichts mehr alleine machen. Und alleine bleiben kann man dann auch nicht mehr. Ja.
Ja, das stimmt, genau. Drinnen hat man dann noch auch diesen Wechsel, ne? So zwischen babyhaft und total erwachsen. Draußen, nein, lass mich, ich kann das alles alleine, du bist peinlich, geh weg. Und drinnen im Haus dann manchmal auch dieses sehr bedürftige, sehr enge, aber auch manchmal wirklich auch manipulativ schon fast enge. Ich will nicht, dass ihr auf dem Sofa nebeneinander sitzt, ich setze mich mal dazwischen. Wo das dann auch nicht nur gekuschelt ist, gibt es ja auch mit Kuscheln. Ne? Also bei einem Welpen würde ich mir jetzt da gar keine Gedanken machen, aber bei einem Hund in dem Alter kann man ja schon mal gucken, ist es wirklich eine Kontaktaufnahme oder ist es auch ein sozialer Anspruch, den der Hund vielleicht an eine Person im Haushalt hegt. Ne? Und vielleicht
Ja.
auch ein bisschen Beziehung zu einzelnen Menschen verstärkt und andere vielleicht sogar ausschließt. Auch das gibt es dann ja.
Genau, und wenn es gut läuft und Menschen gut begleitet sind, dann passieren diese Dinge ja auch nur in Ansätzen. Dann ist das ja auch sowas, wo finde ich, wenn das gut läuft und man hat eine gute Junghundegruppe zum Beispiel, wo das wirklich auch witzig ist und amüsant, solange Menschen wissen, wie sie damit umgehen können, ist das auch eine durchaus interessante Phase, weil natürlich Persönlichkeitsmerkmale da so richtig durchkommen und man sagen kann, aha, so wird er mal, und jetzt hat er das gemacht und auch also eine Phase, die ja wirklich viel Potenzial bietet, einander näher zu kommen, eher und zu sagen, das und das haben wir hier besprochen und auch dann wieder zusammen gemacht, aber es ist schon eine Phase, wo es wichtig ist, dass Menschen deutlich machen, dass sie einen Plan haben und Situationen anleiten können, lösen können. Und dann es vielleicht andere Bereiche gibt, wo der Hund dann auch mal selbstständig was machen kann, aber auch das darf dann gerne in irgendeiner Form geführt werden. Dann ist das aber eine durchaus coole Phase, finde ich. Also.
Ich finde die auch super. Ich liebe das. Also genau das, was du sagst, ne? Weil es ist so, wenn man dem begegnen kann und da auch keine Sorge hat und dem weiß, was man tut und was man möchte, finde ich auch, es ist eine sehr intensive Phase, die ganz viel darüber entscheidet, wie eng und vertrauensvoll man auch miteinander sein kann. Und ich finde das auch super und ich finde das auch eine Ehre quasi, wenn meine Hunde mich für diesen Kontakt, auch für Konflikte auswählen, weil das ja erstmal heißt, sie vertrauen insoweit, dass sie davon ausgehen, dass ich diesen Konflikt so löse, dass sie nicht beschadet da rausgehen. Und das zu wissen, dass man das auch kann und dass das ja auch auf die Beziehung später einen Einfluss hat. Wie bin ich in dieser Zeit mit meinem Hund umgegangen und wie hat er mich kennengelernt im Konflikt? Mega. Und ich finde das auch ganz toll, weil es die Challenge ist ja da auch wieder ein bisschen loslassen zu lernen. Und von diesem, ich mache, oh, ich helfe dir immer und so, immer weiter wegzukommen, also da zu sein, wenn der Hund mich braucht, aber ihm auch zuzugestehen, seine eigenen Erfahrungen machen zu dürfen und nicht mehr so krass immer darauf zu achten, dass dem nichts passiert, sondern auch mal zuzulassen und dann zuzugucken, und dem auch zuzutrauen und ja, mit da zu sein, wenn auch mal Fehler passieren und nicht alles so abzunehmen. Ich finde, das ist für einen selber ganz gut. Also dieses so, wo lasse ich auch wieder los und wo lasse ich auch emotional los, weil es wird jetzt ein erwachsenes Lebewesen. Und es braucht auch diese Distanz, nicht von mir abhängig zu sein. Und kann ich das auch bewundern? Ich finde das total schön und bewundernswert, dann zu sehen, dass der Hund sich löst und Sachen alleine schafft und auf sich selber stolz ist, weil er Sachen ohne mich geschafft hat und nicht, weil sie mir gefallen oder ne, für mich, sondern für sich. Und das finde ich auch was ganz Tolles an dieser Phase, dass sie zu sich selbst finden und auf sich selbst stolz sind und ihre Probleme selber lösen und das nichts mehr damit zu tun hat, dass sie mich glücklich machen wollen.
Ja, so wünschen wir das allen JunghundebesitzerInnen, weil das andere Extrem ist halt recht häufig vertreten und dann schon auch wirklich, kann schon echt heftig werden, ne? Das ist halt, das Potenzial ist halt in beide Richtungen sehr groß in dieser Phase.
Ja, und das wäre schade drum, weil es vergeudet ist. Und je mehr, ja, je mehr Profis da, finde ich, gut aufgestellt sind und begleiten können und anleiten können und einen durch diese krass schnelle Entwicklung mitnehmen von vor ein paar Wochen war das halt noch eine kleine Wutze und dann kommt plötzlich, hui, das ist jetzt aber ernst gemeint, das ist nicht mehr, das passiert ihm nicht mehr aus Versehen oder so. Und das ist jetzt richtig ernst gemeint. Das alles irgendwie anzuleiten, das ist eine ganz schön große Aufgabe, die HundetrainerInnen da haben. Und ja, wo es sie einfach braucht, ne?
Ja, viel Spaß
Ja.
dabei. Hören wir uns wieder in Phase 4.